Ich weiß, ihr seid Fans von eurer Kirche, von eurer eigenen Kirche. Viele von euch, sonst würde die Kirche nicht so dastehen, wie sie dasteht. Viele arbeiten seit Jahrzehnten und voller Leidenschaft hier mit am Reich Gottes in Pforzheim, in der Ecclesia Pforzheim oder Mosaik Pforzheim, völlig egal, an dieser Braut hier. Und deshalb steht die Gemeinde so da, wie sie dasteht. Und es ist eine herrliche Gemeinde und Jesus freut sich über seine Braut. Hier sind lauter Brautjunge fahren, die Öl in ihren Krügen haben. Und der Geist Gottes, ja, der freut sich über diese Gemeinde. Aber ihr habt wirklich einen riesen Fan dazu gewonnen. Und ich möchte nicht, dass ihr diesen Fan heute darauf ansprecht, aber unten im Kindergottesdienst, ich glaube, die Ela macht den heute, oder? Okay, unten bei der Ela ist unsere Mai. Und letzten Sonntag hat David hier ja gepredigt. Und die Mai möchte immer mit nach Pforzheim. Und sie hat bei Freundinnen übernachtet, von Samstag auf Sonntag. Und ich habe sie nachts um 12 wegen Heimweh dort abholen müssen. Das ist über eine halbe Stunde Fahrt gewesen. Ich war sehr müde. Und als ich sie dann mit nach Hause gebracht hatte, hatte ich David noch gefragt, du, sollen wir die morgen wecken? Die wird schon sauer sein, wenn sie weiß, dass du in Pforzheim bist und sie nicht mitgenommen hast. Und er meinte, nee, die muss jetzt ausschlafen, das ist zu früh. Und es wäre ja auch gut, sie würde im Kindergottesdienst in Ulm gehen und da einfach, ne, dass sie weiter connected bleibt. Und dann haben wir ihr das halt nicht gesagt und ich war ganz normal in Ulm im Gottesdienst. Und am Nachmittag sind wir zum Indoor-Spielplatz gegangen. Wir haben im Moment dadurch, dass wir abends Gebetsabende haben, haben wir diesen Indoor-Spielplatz Sonntagnachmittag auch aufgebaut, damit Menschen, die von weiter her kommen, einfach da bleiben können. Und dann hat sie also auf der Fahrt erfahren, dass David morgens in Pforzheim war. Und dann ist sie gar nicht in den Indoor-Spielplatz mit reingegangen, weil sie so verletzt und beleidigt war, dass er ihr das nicht gesagt hat oder dass wir ihr das nicht gesagt haben. Dann ist sie eine Dreiviertelstunde bestimmt im Auto geblieben, hat mir einen Brief vor die Tür gelegt vom Gemeindehaus und da ist ums Gemeindehaus rumgerannt und war richtig verletzt und beleidigt, dass sie nicht mit nach Pforzheim durfte. Also so einen großen Fan habt ihr hier. Und Begeisterung ist ansteckend. Heute hat sie ihre beste Freundin mitgebracht. Und es ist gut für das eigene begeistert zu sein und vom eigenen begeistert zu sein. Es ist irgendwo krank, finde ich, und es ist was nicht Gutes, wenn man immer woanders hinschielt und woanders denkt, da ist es besser. Ja, ich habe jetzt gerade die 10 Gebote mit unseren Kids Club Kindern beendet, da war jetzt das letzte Gebot, du sollst nicht neidisch sein, also du sollst nicht begehren, bla bla bla. Und da passt ja auch dazu, du sollst nicht begehren die Gemeinde deines Nächsten oder den Pastor deines Nächsten oder weiß ich nicht was, sondern dieses fürs eigene begeistert sein und sich am eigenen zu freuen, das ist so etwas Gesundes. Und ich möchte euch einfach dazu gratulieren, dass ihr Fans von eurer Church seid und dass ihr euch hier so rein investiert. Ja, und auch Mosaik Family, ich möchte es einfach mal sagen, das ist kein Konkurrenzgeschäft, wo jetzt eine Church denkt, sie müsste irgendwie noch besser oder keine Ahnung was sein als die andere. Oder so, sondern das ist, also ich hatte mal so ein Bild im Gebet bekommen von verschiedenen Leuchttürmen in Hafeneinfahrten. Und diese Leuchttürme haben gestrahlt, aufs Meer hinaus gestrahlt und jeder einzelne, Pforzheim, Ulm, Stuttgart, hat wunderschön gestrahlt und hat viele Menschen in den Himmel gebracht, also gelotst, in die Hafeneinfahrt reingelotst. Aber dieser Zusammenschluss von den Gemeinden mit Ehingen noch dazu, von dieser Mosaik-Family und wer auch immer noch dazu kommt, ist wie ein Riesenleuchtturm, der einfach noch eine viel weitere Strahlkraft hat aufs Meer und mit dem wir noch viel Schiffe erreichen können, die noch weiter draußen auf dem Meer sind. So von dem her finde ich das so wichtig, dass wir das feiern. Jeder feiert seine eigene, jeder freut sich für die andere Gemeinde und wir zusammen sind einfach Mosaik Family und das ist eine Idee und ein Gedanke von Gott und nicht von Menschen gemacht. Und das ist so kostbar eigentlich, ja. Und also noch ein anderes Beispiel, das eigene zu feiern. Ich hatte vor vielen Jahren eine schwere Krankheit. Da hatte ich ein Bakterium im Gesicht. Ich bin also aufgewacht und hatte erstmal nur an der Nase so eine Schwellung und fühlte mich irgendwie krank. Und dann bin ich schon zum Krankenhaus gegangen und die haben gesagt, ja, das ist nichts, vielleicht HNO und so weiter. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und das ganze Gesicht war zugeschwollen. Ich fühlte mich hochkrank und ich hatte kein richtiges Fieber, aber ich fühlte mich ganz schrecklich nach Fieber. Und die Ärzte wussten dann nicht so recht, was das war. Aber schlussendlich war es also ein Erysipel, ein Bakterium, eine wie eine Blutvergiftung im Gesicht. Und mein Gesicht war so arg zugeschwollen, dass man mich nicht mehr erkannt hat. Also ich konnte kaum aus den Augen schauen. Es war knallerot und ich hing dann lange am Tropf habe da Antibiotika bekommen. Aber das Lustige war, als ich einem Arzt aus unserer Church begegnet bin, ich bin dann von Klinik zu Klinik, Augenklinik, Hautklinik, HNO-Klinik, ich weiß nicht, Dermatologie, und der hat mich einfach nicht erkannt, weil ich so verformt, so deformiert, so wie ein Monster aussah. Ein Taxifahrer, der mich von einer Klinik zur nächsten gefahren hatte, hatte Angst vor mir. Das war wie so ein Fluch vielleicht, dass der nicht wollte, dass ich vorne bei ihm sitze. Mein eigener Sohn hat sich nicht an mich rangetraut. Der war damals 3, der Moi. Und ja, oh Mann, Frau Schneider. Und mein Mann, also das eigene Feiern, mein Mann hat gesagt, Pia, ich finde dich so süß. Das war für mich so eine große Liebeserklärung, ja. Ich sah völlig deformiert aus, ich war die Hässlichkeit in Person, wie ein Monster. Und mein Mann sagt, Pia, du siehst so süß aus. Und das ist für mich das eigene Feiern, ja. Also das fand ich schon sehr krass. Und so möchte ich euch einfach sagen, es ist so gesund, begeistert zu sein vom eigenen und begeistert zu sein über das eigene und dankbar zu sein und sich zu freuen am eigenen, an der eigenen Familie, an der eigenen Frau, am eigenen Ehemann, an der eigenen Gemeinde, an den eigenen Pastoren, an der eigenen Arbeitsstelle, an den Kollegen, egal, auch wenn sie gerade ein Erysipel haben, einfach so dieses Dankbarsein und dieses sich freuen am eigenen. Ich weiß nicht, ich darf ja heute wieder über Gebet sprechen und ich hatte ja letztes Jahr schon diese Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt oder noch diesen Schlüssel habt. Wer den Schlüssel des Gebetes hat, der kann den Himmel öffnen. Und ich möchte einfach so ganz kurz nochmal darauf eingehen, weil ich da ja wirklich schon auch über Lob und Dank gesprochen hatte. Und ganz am Ende bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass der Schlüssel wir selber sind, unser eigenes Herz. Dass dieser Schlüssel, wie wir einen geöffneten Himmel haben, dass das eine Einheit ist, wie wir mit Gott übereinstimmen, dass wir dann eigentlich selbst der Schlüssel sind, dass unser Herz dieser Schlüssel ist, der den Himmel öffnet. Und jetzt möchte ich einfach weitermachen und daran anknüpfen. Und der Tobias, der hat echt ganze Arbeit geleistet. Also ihr könnt ihm echt mal applaudieren, was der heute Morgen noch geschafft hat. Beamer at Ecclesia Pforzheim ist es schon gewöhnt, von mir alles in letzter Minute zu bekommen. Und ihr dürft jetzt einfach am Beamer dieses Bild von dem Thronsaal, von der Offenbarung sehen, dieses Foto von dieser Anbetung im Thronsaal, genau, von diesem Thronsaal. Und eben hat der Bruder das im Gebet eigentlich schon vorweggenommen. Jesus sagt, er sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche Anbeter sucht er. Und der Bruder hat im Gebet eben gebetet, Jesus ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus sagt, er ist die Wahrheit. So, und wenn wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann hat das auch ganz viel mit dem Wort Gottes zu tun. Weil wo finden wir das Bild, das wir uns von Gott machen dürfen? Natürlich in der Bibel. So, Gott hat sich offenbart durch die Bibel und bis heute hat sein Wort einfach für uns, ist es der Maßstab, ist es die höchste Gültigkeit. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen und Bibel beten, so wie Jesus das auch gemacht hat, und das möchte ich heute einfach in dieser Predigt mit euch praktizieren, Bibel zu beten, Wort Gottes zu beten, beten wie Jesus bedeutet, dass wir uns mit Jesus eins machen, mit seinen Gebeten, uns etwas anschauen, was betet er, wie betet er und dann auch so dieses, was ich eben nochmal gesagt habe, wir sind der Schlüssel, unsere Person, unsere Persönlichkeit, unser Herz, das mit Gottes Herz übereinstimmt, ist der Schlüssel, wie wir einen geöffneten Himmel haben. Und wir tun jetzt einfach einen Blick in die Offenbarung. Und dort begegnet ja Johannes wirklich Jesus. Und ich lese euch das jetzt vor. Das haben wir jetzt nicht als Bibelverse zum Mitlesen, sondern ihr dürft einfach euch dieses Bild vor Augen halten. So, wenn wir Gott anbeten, dann ist das so ein bisschen so wie eben dieses Bild vom Thronsaal. Offenbarung 1 ab Vers 12. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und dann noch aus Offenbarung 4. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Herr Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir es nicht mit einem kleinen Gott zu tun haben, den wir irgendwie in die Tasche stecken können. Dass wir es nicht mit einem Gott zu tun haben, der dankbar sein muss, wenn wir ihm hier dienen. Sondern dass du der Ewige bist, der war und der ist und der kommt. Derjenige, der alles geschaffen hat, der das Logos ist, der das Wort ist. Durch dessen Wort alles zusammengehalten wird, wie der Bruder gebetet hat. Durch dessen Wort alles entstanden ist und dessen Wort alles am Leben erhält. Auch uns, jeden Einzelnen hier. Ohne dein Wort, ohne deinen Willen würde jeder Einzelne hier im Nu sterben, Jesus. Herr, und ich danke dir dafür, dass du jetzt bei uns bist und dass du diese Predigt segnen möchtest und dass wir etwas von dir verstehen dürfen, Jesus. Amen. Amen. Wie gesagt, ich habe gesagt, Jesus hat sehr viel Wort Gottes gebetet. Und ihr habt euch ja auch schon in den vergangenen Predigten auch das Vaterunser unter anderem angeguckt. Und ich möchte noch mal ein bisschen darauf zurückgehen und möchte meine Predigt einfach nennen: Reduce to the Max. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch die alte Smart-Kampagne kennt. Kennt die irgendjemand von dem Auto Smart, Reduced to the Max? Mich hat die damals in den 90ern unglaublich beeindruckt. Das war eine so coole Werbekampagne und die Überschrift war Reduced to the Max, zum Maximum reduzieren. Und Jesus sagt uns auch, dass wir so beten sollen. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden, sondern wir sollen Reduced to the Max, wir sollen uns aufs Maximum reduzieren. Und ich glaube einfach, dass wir ganz, 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 ganz viel beten können, viele Worte benutzen können und am Ende ganz wenig gesagt haben, weil ganz wenig von unserem Herz da sein kann. Und ich glaube, dass wir ein Gebet beten können, das nicht mal als Gebet formuliert ist, sondern nur Gedanken sind, die aber trotzdem ein viel intensiveres Gebet ist als ein anderes Gebet, was vielleicht 3 Stunden lang war, weil es einfach von Herz zu Herz gegangen ist. Und ich möchte einfach uns ja einfach ermutigen, dass wir nicht viele Worte brauchen, um bei Gott anzukommen. Ja, viele Leute sind vielleicht auch überfordert und denken so, oh, ich kann gar nicht beten und da beten welche stundenlang, die sind ja viel geistlicher als ich, die sind ja viel frommer als ich, das kann ich ja gar nicht. Und Gott sagt, nee, du bist überhaupt nicht weniger fromm und weniger geistlich, du machst es halt nur anders. Ja, auch Frauen und Männer beten anders. Was hat mich das damals erleichtert, als wir in so einer Jungpastorenschulung waren? Und da hat die Frau uns gesagt, ja, Männer und Frauen beten anders. Dort, wo die Frauen leidenschaftlich und mit Tränen und schreien. Und da sagt der Mann vielleicht 3 Worte. Und da braucht die Frau sich nicht einbilden, dass sie die Gesalbte des Herrn ist und hier super geistlich ist, weil sie so viele Tränen und so viel schreit und so viel weiß ich was, dass da super viel Salbung drauf liegt, wenn der Mann nur 3 Worte redet. Das ist halt mal eine andere Art. So, und das war für mich total erleichternd, weil mein Mann ist schon so einer reduced to the max, ja. Der geht zu Gott, tap, sagt ihm seine Anliegen, fertig, Schluss, aus. Und ich stehe da und brauche für das gleiche Gebet Tränen und auf den Knien und Schreien und alles Mögliche. Und dann ist es halt schon gut, einfach zu wissen, hey, das hat die gleichen Auswirkungen bei Gott. Ja, das kommt auf dem gleichen goldenen, in den gleichen goldenen Schalen kommt es vor Gottes Thron. Und das eine ist nicht mächtiger oder gesegneter oder gesalbter oder geistlicher, nur weil es tränenreich und mit viel mehr Worten war, sondern es ist einfach eine andere Art. Ja, und dann finde ich das einfach so wichtig, dass man da sich auch nicht so einen komischen geistlichen Vergleich hat und sagt so, ja, der ist der besonders Geistliche. Vielleicht drückt sich der Mann ganz anders aus in seiner Hingabe an Gott und steht früh auf und macht da hinten die Technik, die die Predigerin nicht hinbekommt, früher zu schicken. Oder, keine Ahnung, baut hier am Gemeindehaus rum oder hilft dem Nachbarn oder, also Anbetung hat einfach so viele unterschiedliche Formen und ich möchte einfach jetzt nur so ein bisschen dieses Reduced to the max. Jesus warnt uns davor, dass wir nicht plappern wie die Heiden. Also so dieses stundenlange Beten, das kann auch, natürlich hat das seine Berechtigung. Ich möchte das überhaupt nicht kleinreden. Und ich glaube, dass da Power und Macht und Kraft drin liegt und auch dieses Schreien zu Gott, auch tränenreiches Gebet, auch das hat alles seine Berechtigung, seine Kraft und seine Macht, ja. Aber es ist nicht das, was am Ende wirklich zählt, sondern das, was am Ende zählt, ist das Herz dahinter und ist das Leben dahinter. Genau. Ja, genau. Wir wollen noch mal kurz ins Vaterunser hineingucken. Und das fängt ja an mit den Worten. Guck mal, ich nehme meine ganzen Karteikarten nicht. Ist unglaublich, oder? Ich rede einfach drauf los. unser Vater, der du bist im Himmel. Und wir haben darüber verschiedene Predigten gehört. Ich glaube, Philipp hat hier darüber gepredigt. Und mir ist dieser himmlische Vater ganz neu groß geworden, durch das Beispiel von einer jungen Frau bei uns in der Gemeinde, mit der ich vor 2 Wochen geredet habe. Die hat seit 1,5 Jahren so richtig Lebensangst, weil sie Angst hat, wie wird das, wenn man einen Chip hat und dann nicht mehr kaufen kann? Wird sie ihre Kinder dann nicht mehr versorgen können? Wird sie die verhungern lassen müssen? Also so, der geht's eigentlich so gut. Die ist total wunderhübsch, hat 2 super süße Kinder, ist glücklich verheiratet, die sind finanziell gut versorgt und trotzdem solche klammernde Angst um ihr Herz herum, dass sie sich gar nicht mehr am Leben freuen kann. Und ich habe für sie so eine Andacht vorbereitet und habe mir das einfach von Gott aufs Herz geben lassen, dass unser himmlischer Vater unser Versorger ist. Jetzt, Tobias, darfst du den Vogel nochmal zeigen. Und habe ihr diese Andacht gemacht, hey, schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln sich keine Vorräte. Und doch versorgt unser himmlischer Vater sie. Bist du nicht viel mehr wert als dieser Vogel? So, das ist der Vater, zu dem wir beten. So, unsere irdischen Väter, was tun die Gutes in der Familie? Wie gehen sie zur Arbeit? Wie versorgen sie die Kinder? Und unser himmlischer Vater ist da und er ist Yahweh Jireh, der Versorger. Er versorgt uns. Er ist derjenige, der provided, der versorgt einfach. Und an diesem Vogel können wir das sehen. Und ich dachte, ja, warum schickt uns Gott zu den Vögeln? Vögel sind überall, die sind in jedem Land. Und wir finden die überall in der Stadt, im Garten. Wenn wir gar keinen Balkon haben, kommen sie trotzdem und man sieht sie, man hört sie überall. Und ich glaube, Gott möchte uns das so klar sagen, wenn wir zu ihm kommen als zu unserem Vater, dass er wirklich der Vater ist, von dem jede Vaterschaft ausgeht und der wirklich unser Versorger sein möchte. Unser Vater, der du bist im Himmel, das ist ein guter Vater, ein versorgender Vater. Wir hatten letztens im Gebetsabend der Janis, den kennt ihr von diesem Light-Video, Let There Be Light, das ist der mit dem Baby. Und er hatte sein Baby hier so auf der Brust und hat uns einfach gezeigt, wie das Kind sich so wohl fühlt, einfach nur da zu sein an seiner Brust. Reduced to the max. Das Baby sagt nichts, der Vater sagt nichts, es lehnt sich einfach an den Papa und ist geborgen und schläft. Da sind keine Worte nötig, aber es ist Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Kind. Geborgenheit und Nähe. Und das ist das, zu wem wir beten. Unser Vater. Ja? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, das ist dieser himmlische Vater. Er versteht unsere Sorgen. Er sagt zwar in diesem Vogelbibelvers, macht euch keine Sorgen, aber gleichzeitig sagt er uns, ich verstehe, dass ihr Sorgen habt. Alle eure Sorgen werft auf ihn. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So, er ist nicht derjenige, der sagt, ja, ich bin dein himmlischer Vater und wenn du jetzt einen Zweifel hast oder eine Sorge hast, dann ist was mit deinem Glauben nicht in Ordnung, sondern er sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, in der Welt habt ihr Angst, sagt er. Also er ist nicht derjenige, der zu Johannes dem Täufer, als der mit seinen Zweifeln kommt, sagt, wie kannst du jetzt hier so eine Identitätskrise haben? Du hast mich hier als das Lamm Gottes vorgestellt und hast das alles erlebt. Also geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Das kann ja jetzt wohl nicht sein, sondern er ist unser himmlischer Vater, der auch mit unseren Zweifeln, auch mit unseren Sorgen, der damit umgehen kann und zu dem wir kommen dürfen damit. Ja, unser Vater, der du bist im Himmel. Also den Himmel haben wir uns eben schon angeguckt. Wir können uns nochmal diesen Thronsaal anschauen. Ich weiß nicht, ich finde, wenn wir diese Offenbarung lesen von diesem Thronsaal, von Gott, auch in Daniel, dann wird uns ein bisschen klar, wie ehrfurchtsgebietend Gott ist, dass er nicht, dass er heilig ist auch. Also ich finde, diese Ehrfurcht vor Gott, diese Heiligkeit Gottes, wenn wir in die Bibel reingucken und wirklich Bibel lesen und nicht nur hier eine YouTube-Predigt und da wieder eine YouTube-Predigt und da noch von jemand anderem eine YouTube-Predigt, sondern wenn wir selber Wort Gottes wirklich lesen und studieren und Wort Gottes beten, dann bekommen wir ganz automatisch auch eine Ehrfurcht vor Gott und nicht nur so dieses, hey, er ist mein bester Freund und ich liebe ihn und er ist mein Papa und so, sondern auch dieses, er ist heilig, heilig, heilig und er möchte, dass auch wir ein heiliges Leben von tief innen heraus führen, von unseren tiefsten Gedanken her, dass er da uns so umgestaltet in sein Bild, dass wir in diesen Thronsaal passen. Natürlich passt noch nicht alles und natürlich muss er uns immer wieder die Füße waschen, aber dass wir doch immer mehr geformt werden in sein Bild. Und das geschieht automatisch, wenn wir auch Wort Gottes beten. geheiligt werde dein Name. Sein Name ist Jesus, ja. Und ich glaube, dieses seinen Namen heiligen bedeutet in der heutigen Zeit ganz besonders, dass wir wirklich unser Heil nur in Jesus sehen. Also, dass so dieses, es wird ja immer mehr, dass wir merken, es kommt zu so einer Art Weltreligion und alle Götter sind gleich und wir dürfen irgendwann, darf man gar nicht mehr sagen, das ist der Weg, wir sind intolerant und alle Wege führen letztendlich zum Himmel und zu Gott und ins Paradies. Aber das sagen immer nur die, die eigentlich sowieso nicht an Gott glauben, ja? So die wirklich überzeugten Muslime, die würden sowas nicht sagen und die wirklich überzeugten Christen würden das eigentlich auch nicht sagen. Und ich glaube, dieses geheiligt werde dein Name bedeutet, dass wir auch bei der richtigen Theologie bleiben, dass wir auf der richtigen Schiene bleiben, dass wir nicht seinen Namen umsonst gebrauchen, missbrauchen für irgendwelche liberale Theologie beispielsweise oder für so einen humanistischen Gott, der uns eigentlich jetzt besser in unser heutzutage ins Menschenbild reinpasst. Geheiligt werde dein Name bedeutet für mich, dass wir wirklich bei der Wahrheit Gottes bleiben. Er ist die Wahrheit und bei seinem Wort bleiben. Er ist der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Geheiligt werde dein Name. Jesus ist sein Name. Dein Reich komme. Ja, auch da einfach so dieses Reich Gottes auf Erden. So viele Christen, die jetzt meinen, sie müssen da gegen die Impfung aufstehen und da sich irgendwie engagieren, dass wir nicht in eine Diktatur geraten oder was sie alles sehen. Andere Christen, die meinen, wir müssen uns für die Impfung einsetzen, für das Allgemeinwohl und so weiter. Und Gott hat uns so ganz klar gesagt, hey, schaut nicht nach rechts und nach links, sondern schaut auf mich. Ich bin Jesus, ich bin der Anfänger und der Vollender eures Glaubens. Und Impfung rechts, Impfung links, pro und contra, gibt viele Argumente für beide Seiten, aber letztendlich schaut auf Jesus. Ich bin das Evangelium, also so dieses dein Reich komme, bedeutet nicht, wir machen hier einen politischen Putsch in irgendeiner Form. Jesus hat sich gegen die Römer nicht eingesetzt, sondern er hat Gottes Reich gebaut und die Gemeinde ist nicht dazu da, politisch eine Stimme zu erheben, sondern sie ist dafür da, Gottes Reich zu bauen auf der Erde. Und vielleicht ist dann auch mancher hier enttäuscht, dass man nicht sagt so, ja, die Partei sollte man nicht wählen oder wir sind hier für die Impfung oder wir sind gegen die Impfung und keine Ahnung, was halt in der Gemeinde gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Erwartungen. Aber Jesus hat ganz klar Reich Gottes gebaut und da waren auch die Menschen sehr enttäuscht, dass er sich nicht gegen die Römer eingesetzt hat, dass er nicht den großen Putsch gemacht hat, aber er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, wir dürfen schon uns politisch engagieren, uns pro Leben einsetzen beispielsweise. Ich bin absolut dafür, dass man sich pro Life engagiert und dass man Frauen unterstützt, die in dieser Frage der Abtreibung beispielsweise stehen. Oder meine Tochter studiert Menschenrechte, die möchte sich für Menschenrechte einsetzen, gegen Sklaverei und so weiter. Das dürfen wir, ja. Das ist auch Reich Gottes bauen. Aber trotzdem, in der Gemeinde brauchen wir nicht politisch uns irgendwie da. Genau. Was ist dein Reich komme? Sein Reich ist, einfach Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit, dass sein Reich hier auf der Erde so ist, wie er das haben möchte. Den Witwen und Waisen dienen, die Fremdlinge aufnehmen, dienen, statt sich bedienen zu lassen. Das ist sein Reich. Dein Wille geschehe. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns in der Bibel anschauen, was ist Gottes Wille, was ist Jesu Wille. Praying like Jesus bedeutet für mich, ich möchte wissen, was ist sein Wille. Und da gibt es so viele Sachen und da können wir uns beispielsweise das hohepriesterliche Gebet anschauen in Johannes 17. Habt ihr das schon? Ihr seht es schon. Oh. Bei mir ist das zu klein. Ich krieg das hier nicht hin. Jetzt komme ich zu dir zurück. Vers 13. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. So, was ist Jesus' herzinniglichster Wunsch? Sein herzinniglichster Wunsch ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie ihn erkennen, dass sie ewiges Leben bekommen. Das ist sein herzinniglichster Wunsch. Dafür betet er. Und sein Wunsch ist, dass durch die Einheit, die wir leben in seinem Reich, in der Gemeinde, dass daran Menschen erkennen, dass er herrlich ist, dass es herrlich ist, mit ihm zu gehen, dass er lebendig ist, seine Liebe erkennen. So, ich glaube, das ist Gottes herzinniglichster Wunsch. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann können wir das nicht beten und gleichzeitig untereinander verstritten sein und uns als Konkurrenten sehen und denken, der eine muss noch größer sein als der nächste. So haben die Jünger immer wieder ihre Gemeinschaft zerstört, indem sie immer wieder ihr Reich gesucht haben und ihren Namen gesucht haben, versucht haben, ihren Namen zu heiligen und zu meinen, der eine muss noch größer sein als der nächste. Und Jesus sagt, er hat so einen herzinniglichen Wunsch, dass wir eins sind, wie er und sein Vater eins sind, damit die Welt erkennt, dass er gesandt wurde vom Vater, damit die Welt ihn erkennt. Und ich glaube, dass es ein ganz großer Schlüssel ist, auch zu Freude in der Gemeinde und auch zum Wachstum einer Gemeinde. Nicht so dieses verkrampfte, wir müssen wachsen, weil dann, sondern in Jakobus steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und ihr bekommt auch nichts, weil ihr nur für eure selbstsüchtigen Wünsche bittet. Also so dieses wir brauchen nicht selbstsüchtig bitten, sondern wir bitten um seines Willens, weil es ist sein herzinniglichster Wunsch, dass Menschen errettet werden. Es ist sein herzinniglichster Wunsch, die Ewigkeit nicht ohne meinen Bruder zu verbringen und seine Lebensgefährtin zu verbringen und die Familie zu verbringen, mit der wir befreundet sind. Es ist sein herzinniglichster Wunsch und da wirklich alles dran zu setzen. Er sagt, mein Reich besteht nicht in Essen und Trinken. Also ich bin überhaupt nicht so eine wie soll ich sagen, so kulinarisch, so besonders interessiert, sage ich jetzt mal. Also als ich jetzt Corona hatte, da hatte ich ja gar keinen Geschmack mehr und konnte nichts mehr essen, also habe nichts gegessen, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe gedacht, das könnte jetzt eigentlich für immer so bleiben. Mir würde da jetzt eigentlich nicht sowas fehlen, wenn ich keinen Geschmack mehr hätte. Also ich bin eher so ein Ästhet, wenn ich jetzt keine Farben mehr sehen könnte. Das wäre für mich krass schrecklich, ja. Oder keine Formen mehr erkennen könnte, das wäre für mich ganz schlimm. Aber so nichts schmecken können, das fand ich ganz gut, weil da nimmt man ja dann so schön ab und so. Und kurz vor Weihnachten war es dann auch so, da war ich so erfüllt irgendwie von dem, dass Jesus auf die Welt gekommen ist als Retter und ich wollte so gerne einfach nur seine Retterliebe, dass Weihnachten in den Herzen der Menschen ankommt, die ich kenne, die Jesus noch nicht kennen. Und ich war so erfüllt irgendwie davon und habe dann einen Brief geschrieben an eine befreundete Familie, die wir mal vor 2 Jahren im Urlaub kennengelernt haben und habe da die ganze Engelsgeschichte von meinem Schwiegervater niedergeschrieben und ein Engelbuch geschenkt und einfach wollte einfach Evangelium weiterbringen. Und mein Mann hat dann schon so gelästert und meinte so, Pia, hier wird es überhaupt gar kein Essen zu Weihnachten geben, weil du nur mit wirklich Weihnachten beschäftigt bist. So, und ich glaube halt, so dieses, was ist sein Wille? Sein Wille ist einfach, dass Menschen wirklich ihn erkennen und dass Menschen, ja, ihn als den Retter erkennen. Sein Name werde, dein Name werde geheiligt. Der Name Jesus werde geheiligt bedeutet, sein Name ist der Retter. So, geheiligt bedeutet für mich, dass wir nicht nur seinen Namen weitergeben als, hey, Jesus schenkt dir Freude und mit Jesus zu leben ist cool und Jesus ist irgendwie, keine Ahnung was, hat die besten Werte und so formt unseren Charakter so schön oder so, sondern Jesus ist der Retter, das ist sein Name. So, und das ist sein herzinniglichster Wunsch, dass Menschen gerettet werden und dass wir eins sind. Dafür ist er gekommen. Dann geht es weiter, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch so dieses, hey, was ist das tägliche Brot? Ja, es ist Essen, es ist wichtig, dass wir versorgt sind. Aber es ist auch dieses übernatürliche Essen, meine Speise. Es ist den Willen meines Vaters zu tun, sagt Jesus. So Jesu Gebet, praying like Jesus, ist, hey, was ist dein Wille für heute? Wie kann ich heute deinen Willen in die Tat umsetzen? So heute, wenn du meine Stimme hörst, da geht es auch um dieses Heute. Gott ist ein ewiger Gott. Das bedeutet, er lebt in einem ewigen Heute eigentlich. Heute ist immer der richtige Tag. So gestern kannst du nichts mehr machen, morgen kannst du noch nichts machen, aber heute ist der Tag, wo wir was machen können. Gestern ist vorbei, morgen noch nicht da und heute hilft der Herr. Oder Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Morgen, er sorgt für dein Heute. Also so, Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Also so, ihm das Heute zu überlassen und das Heute zu geben. Und das Manna von gestern war dann immer ekelhaft. Also so dieses frisch aus Gottes Wort leben, jeden Tag, unser tägliches Brot gib uns heute. Genau. Und dann kommt und vergib uns unsere Schuld. Und da finde ich, möchte ich einfach nochmal ganz kurz einen Wert darauf legen, auf uns unsere Schuld. Da steht nicht, vergib mir meine Schuld, sondern da steht, vergib uns unsere Schuld. Und wenn wir für unsere Stadt beten beispielsweise, dann dürfen wir stellvertretend Buße tun für das, was in der Stadt geschieht, was Gott nicht gefällt. Wenn wir für unsere Familie beten und eintreten, dürfen wir stellvertretend Buße tun für das, was in unserer Familie falsch läuft. So, Daniel hat stellvertretend Buße getan und hat gesagt, und hat sich entschuldigt bei Gott dafür aus tiefstem Herzen. So, dieses Vergib uns unsere Schuld bedeutet, wir beten, wenn du einen Fehler in der Gemeinde siehst, wenn irgendwas in der Gemeinde nicht läuft, dann zeig nicht mit den Fingern drauf, sondern dann bitte Gott stellvertretend um Vergebung. Und Gott wird uns heilen. Und führe uns nicht in Versuchung. Ach so, Moment mal. Noch zu diesem und vergib uns unsere Schuld. Da möchte ich noch kurz darauf eingehen, auch was Gebete verhindert. Und da habe ich jetzt einfach zwei Bibelverse rausgepickt, einfach mal, um so ein bisschen nur mal out of the box was aufzuzeigen. Vergib uns unsere Schuld, was auch Gebete tatsächlich verhindern kann. Und der Tobias, der ist wahrscheinlich jetzt schon wieder schneller als ich. Wir können aufschlagen 1. Petrus 3. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich das hier suchen muss. So, 1. Petrus 3, Vers 7. So auch ihr Männer, wohnt einsichtig bei euren Frauen und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Gefäß alle Ehre, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist ein Gebet, ein Aufruf an die Ehemänner, sanft und freundlich mit ihren Frauen umzugehen, damit ihre Gebete nicht verhindert sind. So, wenn du deine Frau behandelst wie den letzten Dreck, wenn du meinst, Weib, du hast dich mir unterzuordnen und sie so behandelst, dementsprechend, dann kommen deine Gebete bei Gott nicht an. Also das ist eine ganz eindringliche Warnung an die Ehemänner, dass die Frauen gleich viel wert sind vor Gott, dass sie Miterben der Gnade sind. Das bedeutet, es ist kein Mann, keine Frau, sondern wir sind alle durch das kostbare Blut Jesu erkauft. Und das ist eine ganz eindrückliche Warnung an die Männer, ihre Frauen würdig und wie einen kostbaren Schatz zu behandeln. Ansonsten sind ihre Gebete vor Gott nichts wert. Ja, also das ist mir ganz wichtig, das einfach mal zu sagen. Und dann noch in 1. Timotheus 5, Vers 8, da steht: Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Also das ist Hoffnung für alle. In einer anderen Übersetzung steht, der ist schlimmer als ein Heide. Also wenn du dich deiner Familie entziehst, egal ob als Mutter, du gehst nur noch arbeiten und deine Kinder sind den ganzen Tag woanders und sind sich selbst überlassen, oder auch als Vater, du hast, alles ist wichtiger außer deiner eigenen Familie, dann verleugnest du damit den Glauben. Dann kommen deine Gebete bei Gott nicht an, weil du in seinen Augen schlimmer bist als ein Heide. Also das sind einfach so mal zwei Randnotizen, die ich euch mitgeben möchte, was mir einfach wichtig ist, um um es einfach mitzugeben, so dieses, was kann Gebete auch verhindern und wofür können wir auch sagen und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genau. Ja, und was ich bei Jesus auch so toll finde, ist, dass Jesus tatsächlich in die Fürbitte geht. In diesem hohen priesterlichen Gebet sehen wir, dass Jesus in die Fürbitte geht für die Menschen. Also auch schon für uns. Wir sind die, die durch ihr Wort an Jesus glauben. Und Fürbitte finde ich sowas ganz, ganz Wichtiges. Und die Corrie ten Boom haben wir dort und die sagt, es gibt eigentlich nichts Größeres, was wir Menschen füreinander tun können, als füreinander ins Gebet zu gehen. So, das ist eigentlich das Größte, was wir machen können füreinander. Und das Schönste, was wir machen können. Und ich habe da ein Bild für mitgebracht. Und das ist dieser Regenschirm. Und dieser Regenschirm, der hat, der ist ja in Regenbogenfarben. Und für mich ist es so, wenn ich für meinen Mann beispielsweise bete, dann spanne ich den Segen Gottes über ihm auf, wie so ein Regenbogen. Und dann spanne ich den Schirm der Gnade über ihm auf. Und dann spanne ich ja einfach diesen Schirm Gottes auf und stelle ihn unter den Segen Gottes. Und da passiert so unendlich viel, wenn wir in Fürbitte füreinander eintreten. Die Liebe zu dem anderen wächst. Wir können vergeben, wenn wir füreinander, wenn wir uns gegenseitig segnen, wenn wir uns Gutes wünschen. Wir können Dinge vergeben, die wir sonst nicht vergeben könnten. Manchmal gehe ich in die Fürbitte für meinen Mann und fange da an, geistlich irgendwas zu kämpfen und dann schickt mich Gott an den Kochtopf, dass ich für ihn koche. Ja? Also so ganz praktische Dinge. Oder gibt mir einfach Gedanken. Und diese Schirme gibt es ja in unterschiedlichen Größen. Wir können die aufspannen über unserer Stadt, einen großen Schirm, oder über der Mosaik-Family können wir ihn aufspannen, über unsere Gemeinde, über den Menschen, die Jesus noch nicht kennen aus unserem Leben, und einfach sie unter den Segen Gottes, unter seinen Regenbogen stellen, unter seine Verheißungen stellen und Wort Gottes über ihnen beten. Genau. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, so weit sind wir jetzt schon gekommen. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, wir können uns mit vielen Dingen selber in Versuchung führen. Das weiß jeder selber, was ihn da in Versuchung führt. Ich denke mal, wenn man sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Brigitte-Zeitschriften füllt und mit irgendwelchen Schundliteratur, die eher pornografisch sind als irgendwas anderes. Nur weil es ein Buch ist, heißt es nicht, dass es gut ist, sondern das kann genauso schlecht sein wie eine Zeitschrift von der Tankstelle. Dann führen wir uns selber in Versuchung, ja? Und ich glaube einfach, dieses führe uns nicht in Versuchung, das ist ein großer Appell auch an uns, selbst auf der sicheren Seite zu bleiben. Und einfach Gottes Wort ist da auch ein unglaublicher Schutz und eben auch wieder Dankbarkeit. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Es gibt das Böse in der Welt und es gibt den Bösen in der Welt. Und auch da ist das Wort Gottes unser Schwert, mit dem wir dem Bösen widerstehen können und mit dem wir gegen das Böse kämpfen können. Und Jesus macht es uns so klar und deutlich vor, als er versucht wird in der Wüste vom Teufel und er nimmt das Schwert, er nimmt das Wort Gottes und schlägt mit dem Wort Gottes und der Teufel zieht auch das Wort Gottes raus, ja, so wie manche Liberaltheologen und manche Leute, die mit der Bibel argumentieren und die jetzt da eine feministische Bibel draus machen und ich weiß nicht, was alles für eine Bibel draus machen, so, und die nehmen dann auch das Wort und dann gibt es einen Schwertkampf. Und dann ist es sehr, sehr gut, dass wir das Wort Gottes besser kennen und dass wir es wirklich von vorne bis hinten kennen und dass wir die Zusammenhänge kennen. Und ja, auch durch unseren Lobpreis muss der Teufel fliehen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ja, ich möchte einfach mit zwei Bildern aufhören. Das eine ist nochmal Reduced to the Max. Das ist das Bild von der Frau, die sich ins Wort Gottes einkuschelt. Seht ihr das? Ich liebe dieses Bild, weil ich finde, beim Bibellesen ist es ganz oft so, dass Gott uns einfach mit seiner Liebe begegnet und uns umarmt. Ich weiß nicht, ich bin manchmal so, dass ich abends mich einfach statt Kissen lege ich mich in die Bibel rein und denke irgendwie so, jetzt lege ich in Gottes Arm, weil Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Und ganz einfach diese Bibel lesen und uns davon von Jesus umarmen lassen und vielleicht gar nicht selber so viele Worte verlieren, sondern Wort Gottes beten. Und ich habe euch ein paar Worte Gottes hier mitgebracht, die wir zusammen beten können auch. Tobias, du kannst da einfach ein paar Bibelverse einfach nach deinem Belieben aufschlagen. Ja, das können wir jetzt einfach zusammen sagen. Alles, was da steht, ihr könnt ja lesen. 3, 4. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und während wir das beten, merken wir, hey Gott, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Oder 3, 4. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Oder noch ein. In Liebe und Treue führt er alle, die sich an seinen Bund und seine Gebote halten. Und sowas darfst du dann selber beten und sagst, in Liebe und Treue führst du mich, mein Herr, weil ich mich an deinen Bund und deine Gebote halte. Oder du darfst den Namen einsetzen, für den du bittest. Und darfst ein Gebet, beispielsweise, ich habe Psalm 34 eigentlich mitgebracht, den habe ich letztens für meine Tochter gebetet und habe ihren Namen immer eingesetzt. Und das hat ihr so gut getan. Ja, und dann dürfen wir Wort Gottes auf die Menschen legen, um die Menschen herumschließen. Und ganz reduced to the max möchte ich schließen mit einem meiner Lieblingsgedichte von Paul Celan. Und das heißt, stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft. Für niemand und nichts stehen. Unerkannt für dich allein. Mit allem, was darin Raum hat. Auch ohne Sprache. Und für mich ist dieser Schatten des Wundenmals einfach Jesu Wundenmale, unter denen wir uns bergen dürfen, die unser Schatten sind, in dieser Hitze des Lebens. Und wenn wir bei ihm sind, dann fällt alles ab von uns. Unser Beruf, unsere Rollen, alles darf abfallen. Wir müssen für niemand und nichts stehen. Unerkannt für ihn allein. Mit allem, was darin Raum hat. Und dafür brauchen wir nicht mal ein Wort. Weil er ist unser Vater und wir dürfen uns an ihn lehnen wie ein Baby. Ohne Worte. Einfach nur in seiner Gegenwart sein. Reduce to the max. Amen.